Herzlich willkommen zu Let's Talk, Mutmacher, Geschichten, die verbinden. Präsentiert von Lettermann, mein Sanitätshaus, euren Begleiter für mehr Lebensqualität im Alltag. Hier dreht sich alles um Menschen, die zeigen, wie man mit Mut und einer guten Portion Lebensfreude durchs Leben geht. Herausforderungen inklusive. Hier wird's persönlich, inspirierend, verbindend und garantiert nie langweilig. Heute sprechen wir mit Bernd, der mit Multiple Sklerose lebt. Er gewährt uns einen Einblick in seinen Alltag mit der Krankheit und berichtet, wie er mit den langsamen Veränderungen umgeht. Bernd teilt ehrlich seine Erfahrungen mit den Herausforderungen, die MS mit sich bringt, und zeigt, wie er trotz aller Schwierigkeiten niemals den Mut verliert. Lehnt euch zurück, los geht's!
Ich möchte euch ganz herzlich zur heutigen Podcast-Folge begrüßen. Heute geht es um die Erkrankung Multiple Sklerose, bekannt als MS. Rund 2,8 Millionen Menschen auf der Welt leben mit der Diagnose MS und 250.000 davon leben in Deutschland. Und Frauen erkranken sogar doppelt so häufig wie Männer. Ich freue mich auf unseren heutigen Gast, Bernd Hämle. Herzlich willkommen.
Hallo, freut mich sehr.
Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht stellst du dich am Anfang erstmal ein bisschen vor. Wie bist du eigentlich außerhalb deiner Diagnose?
Ja, gerne. Ja, mein Name ist Bernd Hämle. Ich bin zarte 46 Jahre alt und habe MS, genau. Wie man vielleicht zwischendurch mal hört, ich habe ein bisschen einen Dialekt. Ich bin eigentlich aus dem Süden der Republik, komme aus einem beschaulichen Dörfchen von der Ostalb in der Nähe von Aalen. Da bin ich aufgewachsen und bin dann nach dem Studium hier hergekommen, wegen der Arbeit, und bin hier geblieben bis heute. In 2006 war das, sind jetzt, ja, 18 Jahre werden es jetzt dieses Jahr im Frühjahr, wo ich hier in Mönchengladbach lebe.
Und gehst auch nicht mehr weg?
Ist nicht geplant, nein.
Und was machst du so in deinem Leben?
Ich bin Informatiker tatsächlich. Also Informatik hat schon immer mein Leben bestimmt, ne? Ich bin so der klassische Nerd. Bin mit 14 Jahren eigentlich zum Computer gekommen und da halt hängen geblieben und habe das dann irgendwann vom Hobby tatsächlich zum Beruf gemacht. Und das war auch der Grund, warum ich hierher kam, weil ich bin in einem sehr speziellen Bereich unterwegs, so freie Software, und bin da Teil einer großen Community, um so ein freies Datenbanksystem, nennt sich das, Postgres. Und das mache ich jetzt seit 24 Jahren, bin ich in dieser Community eigentlich unterwegs und habe dann die Möglichkeit halt gekriegt, hier, die Firma eigentlich ist kreativ, damals das dann auch zum Beruf zu machen, als Softwareentwickler, Berater. Ich war da in vielfältiger Weise schon unterwegs.
Das ist sehr schön, wenn man die Arbeit gerne macht, dann geht man auch gerne zur Arbeit.
Ja? Das ist richtig. Das ist auch ein wichtiges Thema, das mich auch in den letzten Jahren, gerade durch meine Erkrankung, auch immer mal wieder aufgefangen hat tatsächlich. Ja, das ist wirklich so. Also MS-Diagnose habe ich bekommen 2017. Das war eigentlich aus heiterem Himmel, muss man sagen. Also es hört sich immer so komisch an, aus heiterem Himmel, ne? Weil man nimmt ja an, dass man vorher schon irgendwelche Beschwerden oder so hatte. Und ja, tatsächlich gab es solche Vorzeichen. Man hat die aber nicht da zugeordnet. Also ich zumindest nicht. Ich habe die immer ein bisschen auf Stress geschoben. Es gab dann halt immer Wehwehchen, mal hier, mal da. Wie zum Beispiel Missempfindungen hatte ich schon viel früher. Und was mich auch schon in den Jahren vorher immer mal wieder heimgesucht hat, waren so extreme Phasen von Müdigkeit. Dass man extrem müde, also wirklich extrem müde ist, so dass man quasi dieser klassische Fall, ich kann nicht mehr aufstehen von der Couch oder so, ne? Das gab es tatsächlich. Aber ich habe das immer nur hast mal wieder zu viel gearbeitet oder so, weil ich bin ein sehr sportlicher Mensch, oder bin ich eigentlich auch heute noch, mit Einschränkungen natürlich. Aber man hat es halt immer so ein bisschen drauf geschoben, man hat es übertrieben, ne? Sei es jetzt Arbeit oder Sport, oder man war vielleicht ein bisschen zu lange auf. Keine Ahnung. Aber 2017, das werde ich nie vergessen, da war ich joggen, das war im Frühjahr, im Januar, also so um die Zeit rum. Und da bin ich zum ersten Mal wieder Also ich wohne relativ zentral in Mönchengladbach und fußläufig zum Bunten Garten, und das ist so meine klassische Laufstrecke früher gewesen. Hinten raus dann bis wo heute das Maria Hilf ist. Und ja, habe schon gemerkt, also heute ist irgendwie komisch. Ne? Also ich kann es nicht beschreiben, ne? Aber es war ein ganz merkwürdiges Gefühl von extremer Abgeschlagenheit. Also na, ich habe dann die Strecke nicht ganz fertig gemacht, bin dann heimgelaufen, also nicht gejoggt dann mehr. Und bin dann duschen gegangen, ins Bett gegangen, morgens aufgestanden und konnte mein rechtes Bein nicht mehr richtig benutzen.
Oh Gott.
Ja. Ich habe das erst abgetan, als ach, ist der Nerv geklemmt oder so. Also völlig abstrus oder absurd eigentlich, ne? Weil man müsste ja dann irgendwelche Schmerzen oder so haben. Das hatte ich tatsächlich nicht. Aber beim Gehen ist halt, man muss sich das so vorstellen, dass halt keine Spannung in dem Bein war. Und es ist dann immer weggeknickt. Und so ein ganz merkwürdiges Gefühl war das, ne? So, dass die rechte Seite generell so schwach ist, ne? Also keine Muskelspannung aufbauen kann. Und damit habe ich mich noch quasi über eine Woche rumgeschleppt, bin auch noch arbeiten gegangen, bis dann meine Lebensgefährtin irgendwann mal interveniert hat. Muss man, Gott sei Dank, vielleicht hätte ich es sonst noch viel, viel weiter hinausgezögert, dass ich halt zum Arzt gehe. Und ich habe dann tatsächlich in meiner Naivität einen Termin beim Orthopäden gemacht. Habe dann auch tatsächlich kurzfristig einen gekriegt in Düsseldorf. Bin dann nach Düsseldorf gefahren, habe mich da durch die Fußgängerzone da geschleppt. Und ich werde es nie vergessen, komme in die Praxis rein. Der Arzt guckt mich von oben nach unten an. Was wollen Sie hier? Sie brauchen einen Neurologen. Und zwar sofort. Das waren seine Worte.
Das ich glaube, ich wäre auch erstmal zum Orthopäden gegangen, weil gerade ja. In so jungen Jahren sehr sportlich, ist wie ein Sportunfall.
Ja.
Der erste Eindruck. Und der hat von jetzt auf gleich gewusst, dass du zum Neurologen musst.
Ja, der hat schon an meiner Bewegung gesehen, dass das irgendwas mit dem Nervensystem sein muss. Weil, wie gesagt, dieses Bein so komisch, ich habe das so ganz komisch, so das ist weggeknickt und ich habe es dann so nachgezogen. Ne? Mhm. Und das sind wohl klassische Symptome von irgendwelchen Vorgängen im zentralen Nervensystem. Und weil die MS ist ja tatsächlich eine Erkrankung, wo fehlgeleitete B-Zellen, also Zellen, die normalerweise dafür da sind, Krankheitserreger abzuwehren, fehlgeleitet sind, ins zentrale Nervensystem einwandern und dann die Myelinscheiden, das ist quasi die Isolationsschicht, das ist wie ein Kabel, das isoliert ist, diese Isolationsschicht wird angegriffen und beschädigt. Entstehen dann Entzündungsherde, was natürlich dafür sorgt, dass halt die Nervenleitgeschwindigkeit beziehungsweise die Nervenleitfähigkeit beeinträchtigt ist. Und das war dann halt bei mir auch der Fall, ne, dass dann akute Entzündungen da waren. Ich habe aber nicht sofort die Diagnose bekommen, denn 2017, ich glaube, heute ist das deutlich besser mittlerweile. Es gibt diese McDonald's-Kriterien, die halt genau abgrenzen, dass dann wird die Diagnose halt stichhaltig, dann kann man sie stellen. Die waren damals noch so, man brauchte halt so in zeitlichen Abständen halt entzündliche Vorgänge, die nachweisbar waren. Und das war bei mir nicht der Fall. Und erst ein paar Wochen später, als ich nochmal im MRT war, konnte man dann das mit Kontrastmitteln nachweisen. Und dann habe ich dann halt mit ein paar Monaten Verzögerung dann schlussendlich die finale Diagnose bekommen.
Das heißt, du brauchtest quasi zwei Schübe hintereinander, MS-Schübe?
Ja, oder zumindest was nachweisbar, was eine klinische Entsprechung hatte. Sonst spricht man immer von einem RES, also ein radiologisch isoliertes Syndrom. Man sieht es radiologisch, aber halt klinisch nicht. Und das war dann halt bei mir der Fall dann. Also es ist ziemlich, also die MS spielt sich bei mir hauptsächlich motorisch ab, also viel motorische Nervensystem ist bei mir halt ein bisschen beeinträchtigt. Ich habe rechts keinerlei Fußheberfunktionalität mehr, der Fuß lässt sich, ich kann den nicht mehr heben, deswegen ziehe ich den auch so komisch hinter mir her. Das ist tatsächlich 2017 erst nach diesem, also man kommt dann ins Krankenhaus, der Orthopäde hat mich so da überwiesen. Dann drehen sie dich quasi auf links, Lumbalpunktion, also Nervenwasser wird entnommen aus dem Rückenmark. Ganz schlimm, möchte ich kein zweites Mal in meinem Leben mehr haben, das war übel. Und dann wird halt, dann kommt dieser ganze Prozess mit den Nachweisen ins Rollen. Und dann müssen halt oligoklonale Banden müssen positiv sein und muss alles ausgeschlossen sein, denn MS ist eine Ausschlussdiagnose. Also zumindest war es 2017 noch so. was man alles ausschließen musste, bevor man dann letztendlich irgendwo aufs Ziel einschwenkt. Wie auch während der Diagnose hieß es halt immer, ja, als die im Krankenhaus das untersucht haben, kann sein, kann auch nicht sein. Dann wurde man auch am Knie diese Poräonus-Nerv, ich weiß den medizinischen Ausdruck nicht so genau, ne, der wurde dann auch durchgemessen und da gab es viele, da gab es scheinbar auch schon irgendwie Nervenleitgeschwindigkeit herabgesetzt und ja, das kann dann auch was anderes sein. Und also das, man hat denn, ich nehme es, man darf das den Ärzten aber auch nicht übel nehmen, weil es ist halt schon schwer, weil die müssen wie mit Detektivarbeit an die Sache herangehen, ne, und alles ausschließen, weil es gibt halt viele Krankheiten, die das halt imitieren können, wie zum Beispiel eine Borreliose-Erkrankung über Zeckenbiss und so weiter. Ganz, ganz krass, und wusste ich auch nicht, ne, dass da man auch quasi das ausgrenzen muss. Und deswegen dauert das halt immer ein bisschen. Ne.
Warst du denn die ganzen Monate stationär im Krankenhaus?
Nee, 10 Tage nur. Man bekommt dann eine Cortisontherapie, also ordentlich, ich glaube, 5000 Milligramm über die Tage hinweg, um diese Entzündungsreaktion, also diesen Schub rauszukriegen. Danach fühlte mich, als könnte ich Bäume ausreißen.
Und ich muss hat auch also sagen, geholfen.
Das war krass, ja. Also das war bemerkenswert. Und vor allem hat sich das dann fast komplett wieder zurückgebildet gehabt. Es ist aber was geblieben, also so meine rechten Körperhälfte. Also der Fußheber ist nie ganz wieder zurückgekommen am Anfang. Ich habe meiner rechten Hand, der habe ich einen Finger, der auch so Missempfindungen hat. Den kann ich auch im Moment also nicht mehr so richtig strecken, zum Beispiel. Das ist geblieben. Also der fühlt sich an wie so ein Fremdkörper. So kann man es am besten, glaube ich, formulieren. Und dann ist es aber wieder schlechter geworden mit der Zeit. Ne? Also ich bin jetzt auch seit 2022 oder 2023, so genau weiß ich das jetzt gar nicht mehr. Also die MS gibt es in verschiedenen Ausprägungen. Es gibt die schubförmige, die RRMS. Dann gibt es die sekundär progrediente Form, die SPMS und die PPMS. Das ist die primär progrediente. Ne? Das ist auch eine der schlimmeren Verlaufsformen, wenn man da von Anfang an in eine starke Behinderungsprogression einschwenken kann, ne, oder auch wird. Das wird als in Wahrscheinlichkeiten gerechnet, so genau weiß ich das nicht. Ich bin aber mittlerweile in der SPMS in dieser Verlaufsform, weil ich im MRT, ich war jetzt erst letzte Woche zum Beispiel Komplettcheck im MRT, da ist nichts, ne, also die Bildgebung sagt, schön, keine Progression hier. Aber trotzdem habe ich halt so eine schleichende Verschlechterung meiner Symptome. Es fängt jetzt auch ein bisschen links an, zum Beispiel im linken Bein.
Aber das ist grundsätzlich bei MS so, dass es schlechter wird im Laufe des Lebens? Oder kann es sich auch nicht verbessern oder gleich bleiben?
Ja, muss nicht. Also ich habe wohl mal gelesen, dass 50% diejenigen, die RMS haben, also so ungefähr die Hälfte, irgendwann mal in den SPMS-Verlauf übergehen. Also in diesen schlechten Verlauf. Ich glaube, diese Grenzen sind, glaube ich, total schwammig und schwierig zu bestimmen, wann das passiert. Also ich habe auch mal gelesen, dass man auch eine gewisse Zeit lang mit erst so einen schubförmigen Verlauf hat und dann erst in die SPMS übergeht. Also direkt SPMS habe ich jetzt noch nicht gehört. Aber die Ärzte haben auch mal zu mir gesagt, ey, ich muss das schon ewig mit mir rumschleppen. Weil das Interessante ist nämlich, es gibt eine MRT von 2013. Da hat man in meiner Halswirbelsäule im Spinalkanal eine längerstreckige Vernarbung festgestellt. Das sind halt die Überbleibsel von entzündlichen Prozessen, scheint es gewesen. Ich habe aber davon nichts gemerkt. Also ich hatte da keine Ausfallerscheinungen oder sonst was. Ne? Mhm. Also so klassisch, MS beginnt ja mit Sensibilitätsstörungen. Dann richtig klassisch ist der Sehnerv, ne? Der ist ständig Sehnerventzündungen und solche Geschichten. Das hatte ich alles nicht. Ne? Da ist wohl die Prognose immer ein bisschen schlechter, wenn es dann halt direkt mit motorischen Ausfällen beginnt.
Natürlich. Ne?
Aber ja, ich glaube, das muss. Das Problem bei MS ist halt, glaube ich, ich kenne jetzt auch ein paar andere, die MS haben, das sieht überall bei jedem anders aus. Also das ist krass. Ne? Aber eines kann ich feststellen, die Leute, die ich kenne, die auch motorisch erste Symptome hatten, bei denen ist es meistens der Fußheber tatsächlich.
Ach, wie bei dir.
Ja, das habe ich schon mal festgestellt. Das ist natürlich jetzt ein total subjektiver Eindruck, ne? Aber scheint gibt es da dann doch irgendwelche Kriterien, die da drauf zutreffen. Aber ja, schwierig. Also deswegen, man liest auch oft in der Literatur, ne? Das zieht sich immer hin bis zur Diagnose. Aber man muss da auch ein bisschen die Lanze brechen, glaube ich, für die Ärzte, die damit konfrontiert sind. Ich meine, die haben natürlich jetzt in den Jahren auch immer mehr dazu gelernt, ne? Aber trotzdem, es ist halt unheimlich schwierig. Ich glaube aber, dass sich da in den nächsten Jahren noch echt viel tun wird. Weil was ich so mitkriege, jetzt gerade mit Corona und mit Long-Covid, was ja auch eine Autoimmunreaktion scheint beinhaltet, wird da wahnsinnig viel geforscht in der Richtung.
Ja. Ja, Gott sei Dank. Vielleicht hat man ja irgendwann auch die Möglichkeit, MS zu heilen, wer weiß.
Ja, heilen oder zumindest aufhalten. Also man kann es ja nicht stoppen. Also man sieht es ja schon, gefühlt kommt ja jedes Jahr 1-2 neue Medikamente auf den Markt. Also ich nehme jetzt auch ein neues Medikament seit Anfang 2023, Mitte 2023, glaube ich, war das jetzt. Das ist ein S1P-Modulator, wie man das nennt, medizinisch weiß ich jetzt nicht. Der sorgt halt dafür, dass die B-Zellen, die dafür verantwortlich sind, nicht ohne weiteres mehr ins Nervensystem bzw. ins Blut einwandern können. Und man kriegt dann halt, ist dann infektionsanfälliger. Tatsächlich, das ist tatsächlich bei mir wirklich so. Ich war früher nie krank. Das ist wirklich so. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich in meinem Leben ernsthaft mal krank war. Aber seit ich diese Immunmodulation, da modulierende Medikament dann das nehme, da nehme ich schon relativ mehr mit. Also das muss man schon sagen. Also gerade so erkältungstechnisch bin ich da jetzt deutlich anfälliger. Aber mein Arzt hat zu mir gesagt, das, was Sie jetzt haben, ist eigentlich jetzt normal.
Also vorher war nicht normal und jetzt, genau, jetzt wird's normal. Ja. Man liest ja auch häufig, dass MS durch eine schwere Infektion in der Kindheit ja auch ausgelöst werden kann. Oder durch einen Vitamin-D-Mangel, ja, auch durchaus genetisch. Aber naja, man liest ja immer viel. Ob da wirklich was dran ist, weiß man letztendlich auch nicht. Du hast eben gesagt, du kennst auch andere MS-Erkrankte. Mhm. Das ist ganz gut für den Austausch, oder?
Tatsächlich tausche ich mich gar nicht so aus. Ich meine, man liest halt viel, man hört viel von aus dem Bekanntenkreis und so. Aber so einen richtig engen Austausch, den habe ich eigentlich tatsächlich so nicht. Ich muss von mir sagen, ich bin ja so ein bisschen so ein Einzelgänger immer gewesen. Ne? Man macht viel mit sich selber aus. Das war tatsächlich dann auch so begleitend seit der Diagnose, ne, dass ich versucht habe, viel mit mir selber auszumachen, was das angeht. Das sollte man nicht tun. Also das habe ich jetzt auch in den letzten Jahren gelernt, dass man doch vielleicht doch ein bisschen mehr sich auch auf andere hören sollte oder sich auch austauschen sollte. Ne. Ich habe halt immer Angst, dass es so eine Jammerei ausartet. Das mag ich nicht so. Ne. Wie formuliere ich das jetzt diplomatisch? Also, dass man halt quasi gegenüber sitzt und sich gegenseitig dann quasi zujammert.
Ich verstehe das, ich bin genauso.
Ja, das ist nicht so mein Ding. Was ich viel mache, ist, ich mache halt viel Recherche im Internet. Jetzt nicht in irgendwelchen Foren, wo die Leute da ihr Leid klagen, sondern halt bei diesen einschlägigen Seiten, die ist da AMSL, DMSG und viele der Uni Kliniken bzw. Universitäten bieten da ja auch auf ihren Seiten da entsprechendes Informationsmaterial. Dann auf YouTube gibt es häufig Übertragungen von Kongressen, oder wo entsprechende Fachkräfte oder halt Ärzte da ihre Erkenntnisse vorstellen. Kann man sich auch gut angucken, finde ich, weil da kriegt man auch relativ viel mit, was gerade so geforscht wird beispielsweise. Man tauscht sich mit seinen Ärzten aus. Aber den Eintritt in eine, ich nenne es jetzt mal Selbsthilfegruppe oder irgendwie sowas, den habe ich bis jetzt nicht gemacht. Das habe ich bis jetzt vermieden.
Wir haben auch sehr lange gebraucht, das zu machen, weil ich einfach nicht die Kraft dazu hatte und auch ein bisschen Angst hatte, dass wenn ich dann die Krankheitsgeschichten der anderen Familien höre, also meine Tochter ist ja schwerst mehrfach behindert, dass mich das einfach, ja, kräftetechnisch muss ich einfach genug Kraft haben, um das auszuhalten. Und mittlerweile bin ich so dankbar, dass wir solche Gruppen haben, weil es einfach, ja, wir setzen uns jetzt nicht, wie man sich sonst Selbsthilfegruppen vielleicht vorstellt aus dem Fernsehen, an einen Tisch und stellen uns vor und erzählen, wie schlecht es uns geht. Das ist eher wie ein Treffen unter Freunden und man erzählt sich schöne Dinge, die passiert sind, die die Kinder gelernt haben, oder tauscht sich aus, was Kliniken ganz und Therapien angeht. Ne? Ja, genau. Und das tut mittlerweile so gut. Und ja, man hat wirklich tolle Freunde dadurch gewinnen können. Wie war das denn, als du die Diagnose bekommen hast? Hattest du da Angst, wenn du sagst, du hast das so ein bisschen alles mit dir selber ausgemacht?
Nö, Angst hatte ich nie. Angst ist ein schlechter Ratgeber, finde ich. Ich habe Zweifel, ne? Also Selbstzweifel bestimmen mich seitdem komplett. Also das, man, ich bin halt aufgewachsen, dass man halt funktioniert. Ja? Also und ich habe immer so vielleicht auch immer den Eindruck gehabt, vielleicht hast du dann doch viel zu viel dir selbst abverlangt. Also ich war beruflich stark eingebunden. Ich habe viel im Beruf gemacht, ne? Wie, ich war auf Konferenzen unterwegs, in den USA, in Kanada, hier in Europa, überall, habe da Vorträge gehalten. Also gerade in dieser Community, in der ich da unterwegs bin. War dann mit einem Schlag plötzlich, habe ich das halt hinterfragen müssen. Ne? Und mittlerweile ist es auch so, dass das auch nicht mehr gut funktioniert. Also ich kann das jetzt nicht mehr ohne weiteres. Also wir hatten jetzt zum Beispiel letztes Jahr eine große Konferenz in Athen. Ja, da ging es mir auch jetzt im Vorfeld Gesundheit nicht so dolle, aber ich habe das kräftemäßig auch, schaffe ich das nicht mehr. Ja. Und ich weiß nicht, ob wir das Angst nennen können vor der Zukunft oder was kommt. Es ist halt, ja, bei mir ist es eher so, ja, Selbstzweifel und Resignation ist auch das falsche Wort. Aufgeben tue ich jetzt nicht unbedingt. Aber ich werde wütend. Wütend. Also das trifft's, also Wut, das trifft's eher.
Also, weil du nicht so kannst, wie du gerne möchtest.
Ja, genau. Und wenn ich dann wütend werde, und das passiert öfters, als mir lieb ist, also mein Umfeld kriegt das natürlich auch mit, wenn ich dann entsprechend schlecht gelaunt bin. Also gerade meine Lebensgefährtin, die ist ja, also die Silke, die ist eine Wahnsinnsstütze auch in meinem Leben. Ja, also steckt auch sehr viel Energie auch da rein, muss man ganz ehrlich sagen. Weil das ist ja etwas, was bei so einer, ich sag's jetzt mal, bei dieser Erkrankung oder egal welche Erkrankung oder Behinderung man dann plötzlich davonträgt, ne? Man muss ja auch die Nahestehenden, also seine Nächsten auch betrachten. Ne? Die fallen ja immer ein bisschen so hinten raus. Man fokussiert sich dann halt auf die Person, die betroffen ist, aber die Angehörigen sind ja genauso betroffen. Ne? Das ist ja, also dann teilweise sogar noch im höheren Maße, weil die natürlich die Energie dann aufbringen wollen, damit es dir wieder besser geht. Ne? Also die wollen natürlich auch was Positives dann reinbringen. Und wenn man dann selber sich dann ein bisschen so verschachtelt, ne, und in so eine harte Schale zulegt, dann ist das eher kontraproduktiv dann, weil die Angehörigen bemühen sich, und du selber resignierst ein bisschen. Das ist gefährlich, da muss man aufpassen tatsächlich. Da versuche ich auch ein bisschen jetzt mehr gegenzuarbeiten, dass ich auch diese Wut, also diese Energie, die sich in meine Wut quasi niederschlägt, dann eher in positive Energie zu wandeln. Aber das ist schwierig. Also ich bin da nicht gut darin. Ich versuche es aber und ich hoffe, ich werde da immer besser. Aber Angst, Resignation hatte ich bis jetzt in der Form nicht. Es ist wirklich Wut. Also ich bin wütend auf die Welt. So kann man das quasi sagen. Ne? Ja.
Gibt's denn Hilfsmittel, die dir den Alltag ein bisschen erleichtern können?
Ja, ich habe, ist schon ein paar Jährchen her, habe ich im Internet durch die Recherchen halt herausgefunden, dass es so elektronische Stimulation, also so eine Geo-Orthesen gibt. Also hier zum einen ein Beispiel wäre jetzt das L300 zum Beispiel, was ich jetzt im Moment auch habe. bin damit auf Recherche gegangen, wer das denn anbietet. Und da muss ich sagen, da ist man ein bisschen auf sich alleine gestellt. Ne? Mhm. Da gibt es, man kann sich natürlich informieren im Internet über die Hersteller. Muss man natürlich immer zwischenlesen, diese ganzen Werbepamphlete, die versprechen ja eigentlich das Blaue vom Himmel. Aber da muss man natürlich einen finden, der einen da unterstützt. Und das war schwierig tatsächlich. Also ich hätte mir jetzt nicht so gedacht, aber es hat ein Weilchen gedauert. Und dann, so, jetzt mache ich ein bisschen Werbung, weil das muss so sein. Weil das ausgesprochen positive Erfahrung war, bin ich halt bei Letterman dann irgendwann gelandet. Und das war tatsächlich, also ich hatte vorher schon andere ausprobiert, aber bei Letterman, da wurde von Anfang an die Sache richtig angegangen. Also das fing ja an, erstmal zu gucken, funktioniert das Ding überhaupt bei dir? Weil, wie gesagt,
also du durftest es erstmal testen und musstest es nicht sofort kaufen.
Aber auch das Testen hat sich da schon unterschieden. Ne? Das wurde hier ganz professionell angegangen als irgendwo anders. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Und das hat mir schon von Anfang an ein viel besseres Gefühl gegeben. Ne? Und dann austesten, dann die Unterstützung auch, damit die Kasse das übernimmt und diese Geschichten. Ne? Das war eine sehr positive Erfahrung und seit ein paar Jahren benutze ich jetzt das L300. Das ist, wie gesagt, eine Orthese, die wird am Knie und Oberschenkel angelegt und die stimuliert dann quasi den Nerv, damit der Fußheber wieder einigermaßen funktioniert. Das erkennt es halt über die Gangbewegung und aktiviert dann entsprechend über Elektroden den Muskel. Dann habe ich meinen Gehstock. Ich gehe ohne Gehstock nicht mehr aus dem Haus, nachdem es mich ein paar Mal jetzt mal richtig langgelegt hat tatsächlich. Also man bleibt halt immer hängen, ne, mit der Fußspitze. Und mittlerweile ist es dann so, das ist ein bisschen Tagesform bei mir auch tatsächlich abhängig. Aber ich falle dann halt immer über die rechte Seite. Und das ist ein paar Mal passiert, deswegen habe ich jetzt einen Gehstock mir dazugelegt. Dann vor einem Jahr durfte ich diesen Exopuls-Anzug mal testen. Das war auch ziemlich gut, weil das ist so ein Ganzkörperanzug mit Elektrostimulation, der das muss jeder wirklich individuell ausprobieren, weil ich glaube, da reagiert jeder anders drauf. Und bei mir hilft der gerade diese, also meine Muskeln, die werden halt müde. Also diese Ermüdung, diese motorische Fatigue, wie man es ja so schön nennt, die ist bei mir dann, wenn ich zum Beispiel Sport mache und so weiter, relativ stark ausgeprägt. Mein Ausdruck ist immer, ich fühle mich wie Kaugummi. Und da hilft es ein bisschen, das ein bisschen hinauszuzögern. Also wenn ich zum Beispiel, ich habe ein Rudergerät zu Hause, wenn ich den Anzug vorher anhatte und ich schwinge mich dann auf dieses Rudergerät, dann kann ich länger rudern. Das ist wirklich cool. So. Ja. Bevor dann diese Ermüdung einsetzt. Also es zögert das ein bisschen hinaus. Also der kann ich hexen, ne, klar, aber also die Stunde, wie die ich früher gerudert bin, das kriege ich in meinem Leben nicht mehr hin. Aber so 25 Minuten kriege ich schon hin dann. Also deutlich länger als ohne.
Ja, ohne wird's schon auf 15 Minuten. Du kannst aber deinem Sport wenigstens trotzdem noch nachgehen.
Ich muss auch. Also das, mein Physiotherapeut, der sagt immer, die MS, die will, dass du müde bist und dich hinlegst. Aber genau das ist das Verkehrte. Also wenn ich mal ein paar Tage lang nichts gemacht habe, merke ich das deutlich. Also meine Muskelsteifigkeit, die ich ja morgens eh immer extrem habe, ne, die ist dann viel ausgeprägter über den Tag. Und auch die Müdigkeit, ne, ist viel ausgeprägter. Und das ist ja auch tatsächlich mein größter Feind, ist diese Müdigkeit. Ich war letzte Woche, wie gesagt, beim Radiologen und das war ein Tag, da war ich überhaupt nicht gut drauf. Da war ich sehr, sehr müde und dann meinte der Arzt so, also vor mir stand, wenn ich Sie so sehe, ne, Sie sehen ja eigentlich aus wie das blühende Leben. Dann habe ich so gesagt, ja, aber in mir drin ist das genaue Gegenteil. Und das ist das Gemeine eigentlich an dieser Fatigue, man sieht es dir nicht an. Also nicht unbedingt. Also wenn du aufstehst und läufst und so weiter, alles klar, dann sieht man es mir ganz klar an. Aber wenn ich einfach so vor einem sitze oder erzähle oder so, dann das sieht man nicht. Ne? Das ist aber ein ganz komisches Gefühl. Und man denkt dann immer, man muss sich rechtfertigen. Ne? Also ich habe ja Gott sei Dank einen Arbeitgeber, der Also ich arbeite mittlerweile für eine andere Firma, komplett vom Homeoffice aus. Das ist auch ein Glück, muss man tatsächlich sagen, weil ich glaube, in vielen anderen Berufszweigen wäre es schwieriger. Ne? Die sind da sehr zuvorkommend und auch verständnisvoll, ne? wenn die merken, also ich spiele auch mit offenen Karten, und wenn ich sage, bin ich irgendwie überhaupt nicht gut drauf und solche Sachen. Aber man hat trotzdem das Gefühl, dass man sich rechtfertigen muss. Das ist bei mir so drin, ne? Das, wenn ich sage,
ja, du kannst gar nichts dafür.
Ja.
Es ist keine Faulheit, es ist einfach die Krankheit, die dich an dem Tag dann runterzieht. Also hast du manchmal so Tage, wo du sagst, boah, heute kotzt mich die Krankheit richtig an?
Ja, definitiv.
Was hilft dir dabei, dann irgendwie da aus dieser Situation wieder rauszukommen und positiv weiterzumachen?
Ja, manchmal
jetzt schwierig. Kommen hier die schweren Fragen.
Ja, also ich gebe zu, manchmal gelingt mir das nicht so gut, ja, aus diesem Loch dann, das da entsteht, rauszukommen. Das übt dann so eine magische Anziehungskraft auf einen aus, ne? Dieses schwarze, berühmte Loch, was sich da vor einem auftut. Was ich dann versuche, ist, mich abzulenken, ne? mit Dingen, die mir Spaß machen tatsächlich. Also meine Freundin und ich, wir haben zum Beispiel jetzt vor einiger Zeit auch mal wieder Lego für uns entdeckt, ne? Dass man versucht, ein Lego zu bauen. Oder mein Hobby, ich bin ein wahnsinniger Computer-Nerd, war ich schon immer, dass man sich auch da mit Dingen beschäftigen, das ist natürlich jetzt Job und Hobby dasselbe, ne? Aber dass das wieder Dinge sind, die einem Spaß machen, ne? Dass man sich komplett neue Themen da anguckt oder sich draußen auch ablenkt, ne? Indem man versucht dann doch ein bisschen mal vor die Tür zu gehen und wenn es nur ein paar Minuten Kaffee trinken oder irgendwo so ist. Ne? Aber da ist es halt auch wieder das Laufen, weil bei mir ist es halt dann so, ne, wenn ich in dieser schlechten Stimmung bin und ich muss dann irgendwo hinlaufen, dann führt mir das ja direkt vors Auge, wie schlecht es eigentlich gerade um einen steht, ne? Weil jetzt muss ich laufen und laufen ist in so einer Situation dann auch nicht gerade das Gelbe vom Ei, weil wenn man so müde ist, ne, dann ist natürlich auch diese Motorik entsprechend anstrengend für einen. Also es ist dann extrem anstrengend, aber trotzdem hilft das dann schon einem. Und natürlich, ablenken. Also andere versuchen, positive Gedanken irgendwo aufzubauen. Ja, das ist das Wichtige. Also Hobbys zum Beispiel sind, glaube ich, extrem wichtig.
Ja, das glaube ich auch. Ja. Das lässt einen einfach auch am Ball bleiben und man hat dann eben noch was für sich, was einem gut tut. Du hast vorhin mal gesagt, dass du auch Physiotherapie bekommst. Mhm. Mehrfach die Woche oder?
Zweimal.
Zweimal die Woche?
Zweimal die Woche Physiotherapie und dann einmal Gehschule hier bei Lettermann in der Gehschule. Also Physiotherapie ist bei mir extrem wichtig, vor allem für also viel Dehnung, ne? Und weil diese Spastik, die dann halt im Laufe der MS-Erkrankung dann halt entsteht, also ich nenne es halt Muskelsteifigkeit, ne? Die ist halt dann, also ich habe es vor allem in den Abduktoren, ne? Die sind bei mir, also morgens ganz extrem. Mein Physiotherapeut hat zu mir gemeint, eigentlich müsste ich morgens direkt Physio kriegen, schon beim Aufstehen. Aber es dauert eine Weile tatsächlich wirklich, dass ich morgens aufstehen kann. Ich muss dann erstmal alles in Gang bringen, ne, sage ich dann immer. Das dauert immer ein bisschen. Man nimmt natürlich dann auch Tabletten dagegen. Also das Baclofen ist ja so der Klassiker hier. Das hilft auch.
Und meine Tochter auch.
Ja. Also bei mir hilft das. Ne? Manche verteufeln das. Ich finde es ganz gut, sage ich ganz ehrlich. Ich habe auch jetzt medizinisches Cannabis ausprobiert, ne, tatsächlich. Das hat auch geholfen. Allerdings muss ich für mich sagen, ich habe es wieder abgesetzt im Moment, weil ich festgestellt habe, dass es hat einen entscheidenden Nachteil. Ich falle leichter. Ne? Also ich habe dadurch halt, dass man wirklich dann
so entspannt
noch
ist.
Mehr entspanntere Muskeln hat, merkt man halt dann doch, dass auch irgendwas im Gleichgewicht nicht stimmt. Und die die Gefahr, dass ich stürze, ist relativ hoch dann plötzlich. Deswegen, da überwiegt der Nachteil mir zu stark.
Finde ich gut, dass du das auch so offen kommunizierst. Hast du denn irgendwelche Fortschritte und Erfolge, die dich dann auch an dunkleren Tagen weitertragen, wo du sagst, boah, das habe ich geschafft und das macht mich stolz?
Ja, das sind unsere Urlaube tatsächlich. letztes Jahr waren wir fleißig unterwegs in der Normandie und Gran Canaria. Und da hilft auch das L300, ist da Gold wert tatsächlich, weil man dann doch über den Tag längere Wegstrecken dann schafft. Ne? Und also gerade in der Normandie, da war schon gute Wege, also so 3-4 Kilometer am Tag habe ich dann schon geschafft. Also da ist ja auch so ein Messgerät dabei, das die Statistiken der Laufstrecke auffasst. Kann man über die Handy-App dann abrufen. Und das war, also sowas ist sehr positiv, muss ich sagen. Am Anfang ist man immer, das wird ein Urlaub, ne, anstrengend oder was weiß ich. Aber man muss es dann halt einfach machen. Das ist auch das, was meine Freundin immer zu mir sagt. Ne, das, was jetzt noch geht, da muss man das Positive rausziehen und das muss man auch machen. Ne? Und nur auf der Couch, das ist natürlich dann kontraproduktiv.
Ja, aber das stimmt.
Das ist etwas, wo ich sehr viel rausziehe, ne? Diese Geschichten. Ja.
Hast du schon mal Vorurteile entgegengebracht bekommen?
Nö.
Sehr gut.
Gar nicht. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Noch nie.
Das ist sehr gut.
Ich würde mir wünschen, ja.
Nee, darfst du gerne sagen, was wünschst du dir?
Dass generell die Infrastruktur in Deutschland da besser wäre. Ne? Wie gesagt, wir waren ja jetzt in Frankreich unterwegs. Und in Frankreich, da ist, was Menschen mit Behinderung angeht, da ist ein ganz anderes Entgegenkommen noch vorhanden als hier tatsächlich. Außer auch Infrastruktur. Also öffentliche Toiletten beispielsweise, das ist ja. Also in Mönchengladbach eine öffentliche Toilette zu finden, die gibt's keine, ist eine Katastrophe. Ne?
Und wenn, dann kennst du alle schon, ne?
Und das ist ja bei mir tatsächlich, ich habe wahnsinnige Probleme mit der Blase bekommen. Und also generell so Blasenentleerungsstörung, Harndrang, das gehört dazu. 80% der MS-Patienten entwickeln das über die Zeit. Und das ist hier in Deutschland da ist in Frankreich eine ganz andere Infrastruktur vorhanden, ne? Und da muss ich tatsächlich sagen, da habe ich tatsächlich schon auch erfahren, das ist negativ schon mal gewesen, dass du hier nicht auf eine Toilette gehen konntest, weil das abgelehnt wurde. Das habe ich tatsächlich schon erlebt. Und das ist für mich ein absolutes No-Go. Ja, das geht gar nicht. Das habe ich auch der entsprechenden Person dann auch so mitgeteilt, habe gesagt, dass das absolut gar nicht geht. Und dann wurde nur entgegnet, könnte ja jeder kommen. Ja, gut, dann.
Ich finde, in solch einem Moment ist es unterlassene Hilfeleistung.
Ja. Aber es gibt ja auch, Gott sei Dank, ich habe einen wahnsinnigen, wenn ich auf die Toilette muss, dann muss ich sofort. Also es ist bei mir nicht wie beim normalen Menschen, dass sich das langsam ankündigt, jetzt könntest du ja irgendwann mal langsam auf die Toilette oder so, sondern ich kriege den Harndrang, muss. Na, das ist wirklich so. Und da gibt es ja Gott sei Dank diesen Euro-Schlüssel, wenn man dann unterwegs ist, wo man dann ohne weiteres schnell, wenn es dann diese behinderten Toiletten gibt, auf die Toilette kann.
Und das europaweit.
Und das europaweit und das ist super. Also das muss man sagen. Leider gibt's die halt nicht an jeder Ecke. Also wenn man wenn man Auto fährt, also ich fahre fast nur noch, wenn ich wegfahre, mit dem Auto. Ich habe letztes Jahr einen Trip gemacht nach München mit dem Zug. Also wenn man mal im Zug drin ist, alles super, ne? Keine Frage. Aber diese Infrastruktur am Bahnhof, ne, das. Also München habe ich den Bahnhof in ganz, da hat es mich zweimal fast auf die Nase gelegt und weil man sich da so beeilen muss und dann, die sind ja so extrem uneben. Das nimmt man als normaler Mensch gar nicht wahr, aber die sind in so schlechtem Zustand, diese Steige manchmal. Das ist ein Unding. Dann in Bochum, nee, Duisburg war es, hat es mich auch lang gelegt auf dem Bahnsteig. Da bin ich über so einen vorstehenden Gullideckel quasi auf dem Bahnsteig gestolpert, weil es halt so extrem uneben alles ist und die Aufzüge sind meistens beschädigt. Also man kann die Aufzüge nicht benutzen, weil die nicht funktionieren. Dann schleppst du dich da die Treppen hoch und
hast noch Gepäck dabei.
hast noch Gepäck dabei. Also ich hatte da so einen Trolley dabei. Und dann ist es halt so, wenn du denn eh schon dich beeilen musst, dann bist du eh schon, also es ist ja auch kräftezehrend ohne Ende. Ja, das, ich war fix und fertig. Ne? Also muss ich ganz ehrlich, ich fahre lieber mit dem Auto. Ne? Also Auto ist da deutlich entspannter für mich mittlerweile, ja. Muss man ehrlich so sagen.
Das glaube ich dir. Was hast du denn für Wünsche und Ziele für deine Zukunft, unabhängig mal von der MS?
Unabhängig von der MS?
Ja, jetzt mal ganz speziell nur auf
gelassen,
dich.
Gelassener zu werden. Gelassener zu werden, definitiv. Ja. Also das ist ein schöner Wunsch. Ich bin ein emotionaler Mensch, ne? Das ist so. Aber mehr Gelassenheit würde mir in vielen Situationen auch selber. Weil alles andere ist ein Energieräuber, ne? Und die braucht man halt für andere, bessere Dinge, sage ich mal. Ne?
Und hast du noch etwas, was du anderen Betroffenen, die gerade frisch diagnostiziert worden sind, auf den Weg geben möchtest?
Hinterherbleiben, tatsächlich. Also und einen verdammt guten Neurologen finden. Also man braucht wirklich einen richtig guten Neurologen, weil es tut sich so viel in diesem Segment. Man sollte auf gar keinen Fall aufstecken. Und die Ärzte, die wollen einem wirklich helfen. Ja? Und wenn man dann auch noch einen guten Facharzt oder einen Neurologen an der Hand hat, der mit dem Finger am Puls der Zeit ist und über diese neueren Entwicklungen auch wirklich Bescheid weiß, dann hat man schon sehr viel gewonnen, was das angeht. Weil da tut sich wirklich viel. Und auch in den nächsten Jahren.
Ja, das ist unheimlich wichtig. Nur so kann man gefördert werden und ein hoffentlich ansatzweise vernünftiges Leben führen, ohne dass sich die MS verschlechtert und bekommt so viel Hilfestellung wie du.
Ja, Rückschläge gibt's, ne? Da muss man halt lernen, damit umzugehen. Aber ja, wenn man auch noch ein richtig gutes Umfeld hat, ne, wo die Leute einen auch unterstützen, ne, die Angehörigen, ich glaube, dann, wenn man, man muss aber halt auch selber dran arbeiten. Ne? Also ist mein Tipp oder meine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass man die anderen meint es nur gut und man sollte dann nicht mit seiner, es darf ja einmal schlecht gehen, sage ich immer, ne? Aber man sollte halt schon versuchen, dann auch Hilfe zuzulassen. Ne? Damit tue ich mir zum Beispiel immer, ich habe mich da immer schwer getan mit Hilfe zuzulassen. Ne? Das sollte man auf jeden Fall auch mitnehmen.
Ja, ihr seid nicht alleine da draußen. Es gibt noch mehr Betroffene und ich freue mich, dass ich heute mit dir dieses wunderbare Gespräch führen durfte. Vielen Dank für deine Offenheit.
Gerne.
Was gibt's Neues von Merle?
Wir waren am Wochenende beim Rollstuhlskaten. Das ist so cool. Ich bin durch Zufall darauf gestoßen und das machen wir jetzt schon gute 1,5 Jahre regelmäßig mit der Merle. Das ist ein spezielles Angebot in einem Skatepark, wo man auch mit Rollstuhl kommen darf. Und an diesem Tag kann man den Parcours dann eben auch mit einem Rollstuhl bestreiten. Da gibt es aber auch Fahrtrainings oder Hilfen, was man zum Beispiel macht, wenn man mit dem Rollstuhl umkippt. Wie kommt man aus dieser Situation wieder raus? Wie kommt man in den Rollstuhl wieder rein? Oder wie stellt man sich wieder richtig hin? Das ist natürlich alles auf freiwilliger Basis und der Spaß steht im Vordergrund. Merle kann jetzt ihren Rollstuhl nicht selbstständig fortbewegen. Also renne ich quasi mit ihr die ganze Zeit über die Rampen und den Parcours und sie hat so viel Freude daran. Das ist einfach richtig schön und am Wochenende hat meine Freundin dann einmal die Merle geschoben und Merle hat vor Freude gekreischt und daraufhin hat sie mir nachher gesagt, das ist so eine ehrliche Freude, das ist so schön und genau das ist der Grund, warum wir immer wieder solche Aktivitäten mit Merle machen und ihr das auch ermöglichen, weil es gibt ja nicht so viele Möglichkeiten, mit dem Rollstuhl so tolle Sachen zu machen und sie findet das so cool und wenn wir dann da über die Rampe fahren und es geht wieder runter, dann kreischt sie so, da geht einem einfach das Herz auf und da fahren wir dann gerne auch eine weite Strecke, das ist 1 Stunde von uns entfernt, aber es ist einfach so schön und das machen wir dann sehr gerne für sie.
Eure Nachrichten, Kommentare und E-Mails.
Die Maria hat uns diese Woche geschrieben Übrigens ist der Herr Wolke ja der Hammer. Unfassbar. Ich musste ein bisschen schlucken. Mein Vater hatte vor 35 Jahren ebenfalls einen Autounfall und hat sich dabei das Genick gebrochen. Er hat es leider nicht überlebt. Maria, das tut uns unglaublich leid. Herr Wolke hat in unserer Folge schon erzählt, dass die Überlebenschance sehr gering ist und dass es bei ihm einfach Glück war, dass so schnell Ersthelfer vor Ort waren. Unser herzliches Beileid. Der Bernd hat uns noch geschrieben, danke, dass du deine Geschichte teilst. Sie gibt mir Mut, mit meinen eigenen Herausforderungen umzugehen. Das freut uns sehr. Das freut uns vor allem, dass unser Podcast so gut ankommt und auch anderen Menschen Mut macht. Und jetzt könnt ihr gespannt sein, welche mutmachende Geschichte wir in den nächsten 2 Wochen hören. Bewertet unseren Podcast, schreibt uns Nachrichten und Kommentare. Wir lesen alle und freuen uns über jede Nachricht, die reinkommt. Und auf die nächste mutmachende Geschichte. Bis in 2 Wochen. Tschüss!
Das war Let's Talk. Mutmacher. Geschichten, die verbinden. Wir hoffen, dass euch diese Folge genauso bewegt hat wie uns und freuen uns, euch in 2 Wochen zur nächsten Episode wieder hier begrüßen zu dürfen. Bleibt gespannt, es warten weitere inspirierende Geschichten, spannende Einblicke und vielleicht auch ein paar Überraschungen auf euch. Alles Weitere findet ihr in den Shownotes. Habt ihr Fragen und Anregungen? Schreibt uns eine Mail an letstalk@lettermann.de. In 14 Tagen hört ihr uns wieder. Bis dahin, bleibt mutig, bleibt verbunden und denkt daran, zusammen geht immer mehr. Euer Team von Let's Talk, Mutmacher. Geschichten, die verbinden.